letzten Mal noch ein paar Integralsätze, und zwar vergleichsweise oberflächlich. Und für tiefere Einsichten in diese Zusammenhänge lege ich Ihnen nahe, zum Beispiel im Buch von Auerbach, ganz hinten, die letzten 5 Seiten oder sowas. Oder aber besser noch in einem richtigen Buch, also naja, in einem Buch, was sich vorwiegend an so angewandter Mathematik, angewandter Analysis, Ingenieurmathematik, Physiker und so weiter richtet. Ansorge-Oberle ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber es gibt da viele. Und ein Problem bei diesen Integralsätzen ist, dass, wie ich letzte Woche schon, Dienstag schon sagte, sie in ganz unterschiedlichen Formen auftauchen. Und ich erinnere nochmal daran, dass wir schon was hatten. Also, Erinnerung. D aus R3. F bildet D nach Dück. R, reellwertige Funktion. Und dann ist unter Voraussetzung an D, die ich nicht vernünftig hinschreibe, Klein f über die Fläche groß f. Nicht über die Fläche, sondern. Moment, habe ich jetzt irgendwie Quatsch gemacht? Nein? Okay. Das Oberflächenintegral über f ist dann Integral f von phi von u und v mal. Jetzt passt das wieder nicht. Ich schreibe es runter. Ist gleich Integral über die p. Und dann d phi nach du, kreuz d phi nach dv. Ich lasse jetzt hier das u und v weg. D von u und v. Das Oberflächenintegral. Von f über die Fläche phi von p, und phi war so eine Parametrisierung, definiert auf einer Teilmenge von R2, die den Bereich, den Parameterbereich p auf die Fläche f abbildet. Gut. Und dann hatten wir auch schon gesagt, die Formel von Green sagt, also in einer Version, und dann B soll ein Standardbereich sein, das habe ich letztes Mal nicht vernünftig gesagt. Das sagt im Wesentlichen, dass sich B sowohl hinsichtlich der einen als auch hinsichtlich der anderen Koordinate als Menge zwischen zwei Graphen schreiben lässt. Also sowas ungefähr. Also hier ein Graph, da ein Graph, da ein Graph, da ein Graph. Ne? Also Menge zwischen Graphen bezüglich beider Koordinaten. Dann hatten wir die erste Version von Green Integral über B. Die Fläche über die Rotation von F. XY, dxy ist das gleiche wie die Fläche, das Integral über den Rand der Fläche, B und dann die Funktion. Und das hier war gerade Kurvenintegral zweiter Art. Und zwar einfach Integral über f von Gamma von t, Gamma Punkt von t, dt für Gamma, welches db parametrisiert. Also eine Kurve, die hier so rumläuft. Und dann Umformulierung. War am Dienstag schon. Integral b rot f. dxy ist gleich, das will ich nicht nochmal hinschreiben, Integral db, geschlossenes Integral ft und dann ds. Das war diese Umschreibung von Kurvenintegralen zweiter Art, wo ich schon sagte, dass man wirklich nicht erkennen kann, dass es das gleiche ist. Moment, dass das hier das gleiche ist. Und dabei war eben t gleich Gamma Punkt von t geteilt durch Gamma Punkt von t war der Tangentialvektor an die Kurve. Und ds bezieht sich auf die Bogenlänge. Gut, und wenn Sie jetzt meinen, dass das nicht besonders leicht zuordnenbar ist, gebe ich Ihnen jetzt noch eine Formulierung, wo gar nichts mehr zu sehen ist. Also, ich erinnere, ich weiß jetzt nicht, ob es eine echte Erinnerung ist. Ich tue jetzt mal so, als ob Sie das schon mal gehört hätten. An die Divergenz eines Vektorfeldes. Welches ganz allgemein für auch n-wertige Vektorfelder definiert ist als C1 oder wenigstens C0 sollte es sein, wenigstens differenzierbar, nicht unbedingt stetig differenzierbar, dann ist die Divergenz f an einem Punkt x aus dem auch n jetzt einfach die partiellen Ableitungen der Kartenkomponente, da kommt noch was davor, der Kartenkomponente in die Karte Richtung und dann einfach die Summe davon. Und das hängt natürlich dann jeweils vom Punkt x ab, wo ich das nehme. Das ist eine reellwertige Funktion. Und dies wird auch oft geschrieben als ja, was da steht, ist sozusagen ein Skalarprodukt. Nicht? Eine Summe von fk mal d nach dxk. Nicht? Also das hier ist ja das gleiche wie d nach dxk angewandt auf fk. Und darum schreibt man das auch als Lambda mal F oder Skalarprodukt. Lambda F. Wobei dieses Lambda einfach verstanden wird als dieser formale Ableitungsvektor. Das ist richtig Physikerschreibweise. Das ist ja kein mathematisches Objekt in dem Sinne, dass wir nicht so richtig sagen können, wo es herkommt. Der formale Vektor der, Vektor der Ableitung. Okay, dann. So, das ist die nächste Formulierung. Integraldivergenz von f von xy dxy. Okay, das eine war ein Integral über eine Rotation. Jetzt steht hier ein Integral über die Divergenz. Das Integral über den Rand von B, achso, hier sollte ich auch B schreiben. Jetzt aber das Integral nicht genommen über Ft, Skalarprodukt, sondern über F Eta, das kommt jetzt gleich. Eta ist ein Vektor mit zwei Koordinaten. Achso, das gilt natürlich alles hier, Entschuldigung, das hätte ich sagen sollen, unter den Voraussetzungen von Green da oben. Die Divergenz ist allgemein definiert, aber das, was da jetzt steht, gilt unter den Voraussetzungen. So, dieses Eta ist jetzt T2 minus T1. T ist tatsächlich der Tangentialvektor, um mal wieder was Vertrautes zu bringen. Und das hier ist offensichtlich etwas, was zu T senkrecht ist. Denn wenn ich da das Skalarprodukt mit T1, T2 nehme, steht da T2, T1 minus T2, T1 ist 0. Das ist also exakt ja, das Senkrechte. Und das ist unter diesen Dimensionsbedingungen, die da stehen, gerade die Senkrechte auf die Kurve. Also T ist die Tangente und dieses Eta ist gerade das Senkrechte zu der Tangente. Und der nennt man dann auch normalen Vektor. T gleich T1, T2 ist der Tangentialvektor. So wie er da gestanden hat hier. So, das ist die dritte Version. Das heißt, wir haben einmal diese Formel, dann diese Formel und dann diese Formel. Und das ist immer das Gleiche. Und ich will mal kurz skizzieren, wie man von dem einen auf den anderen Ausdruck kommt. Ich habe also mein F und setze jetzt mein G als minus F2, F1. Das heißt, ich mache sozusagen F senkrecht. Ich hatte das F da oben und und jetzt verwende ich die Formel, die hier steht, für G, nicht für F. Also Integral über B mod G von xy dxy, das was da steht. Das ist also dB
GTDS.
Das ist einfach nur das eingesetzt mit G. Und jetzt erinnere ich an die Rotation im Zweidimensionalen. Hier ist ja alles im R2. Rot G ist ja gerade. Rot G war dg nach dx2 minus dg nach dx1. Und wenn ich jetzt einsetze, dass hier f steht, steht hier gerade df1 nach dx1 minus, gibt also plus df2 nach dx2. Ja, und hier spielt nun gar nicht der Zufall, sondern das ist so gemacht, dass da jetzt gerade die Divergenz von f rauskommt. Und ich vertausche jetzt einfach setze jetzt div f ein statt rot g und kriege dann raus gleich Integral db. Jetzt wende ich an, dass ich g kenne. G ist gerade minus f2 mal t1 plus f1 mal t2 ds. Habe also dieses Skalarprodukt aufgelöst. Dieses G-Skalarprodukt hier. Und da kommt dann gerade raus. Integral db. Ja, das passt denn gerade, weil dieses just das Skalarprodukt mit dem Eta steht. Das ist also db. Integral f1, f2 mal t2 minus t1. ds. Und das ist just. Okay. So dass da kein richtiger Tiefsinn dahinter ist. Ne? Das ist einfach nur eine Umschreibung von tangential in normal sozusagen. Also alles wird senkrecht ausgedrückt. Und jetzt habe ich die Rotation von diesem vertauschten f ist gerade die Divergenz von dem unvertauschten. Also ich habe einfach unterschiedliche Bezeichnungen für mehr oder weniger die gleichen Größen. Also nahezu die gleichen Größen. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, weil man braucht das wahrscheinlich an bestimmten Stellen, dass man diese oder jene Form hat. Aber so wie es hier jetzt ist, ist es natürlich, ja, ist es arg viel, ne? So, das war jetzt alles im R2. Ich schreibe hier nochmal hin. Wo insbesondere die Rotation eine einfache Form hat. Einfach nur aus einer Komponente besteht. Im R3 ist die Rotation was Dreidimensionales. Jetzt machen wir im R3 weiter. Okay, jetzt kommt Satz Z. 10. Und jetzt habe ich ihn nicht nummeriert. Welche Nummer ist jetzt dran?
10,4, danke.
Das ist dann der Integralsatz von Stokes. Dann nehme ich mir eine Funktion auf dem R3. Die ist eine Teilmenge von R3, stetig differenzierbar ist. Und ich habe jetzt eine Teilmenge vom R3, die soll einigermaßen schön sein. Und in dem D soll ich möchte ich eine schöne Fläche haben. Das mache ich nur so oberflächlich, indem ich schreibe alles schön. Und dann ist Integral f. So, jetzt nehme ich die Rotation von klein f. Rotation von klein f ist jetzt was Dreidimensionales. Dann nehme ich etwas, was ich gleich definiere, n und Oberfläche. F ist eine Fläche und das Oberflächenintegral hatte ich gerade weggewischt. Und das ist das Gleiche wie den Rand der Fläche integriere. Also ich bin im R3, habe da eine Fläche, bilde das Oberflächenintegral über diese krumme Fläche und das kann ich kriegen, indem ich nur über den Rand der krummen Fläche, was eine Kurve im R3, integriere. Und das hier ist halt das Kurvenintegral. Integral f, Gamma Punkt d. Gut, jetzt habe ich das N nicht definiert. Ups. Also links steht was Dreidimensionales in dem Skalarprodukt auf der linken Seite. Und dieses N ist gerade, ja, ich nehme Tangentialvektoren von der Fläche. Ich nehme eine Parametrisierung der Fläche, F hier, und nehme von der parametrisierten Fläche f in einem Punkt uv ich nehme die zwei Tangentialvektoren von der Parametrisierung der Fläche, die sind im R3, spannen sie eine Ebene auf. So, und das, was da steht, das n, ist jetzt das, was senkrecht auf diese Ebene ist. Zu rechnen ist das nicht sehr nett. Von UV. Achso, das ist alles von U und V abhängig. Alle Einträge hier. Das V sollte auch noch lesbar sein. TU von U und V ist gerade. Ich nehme mir eine Parametrisierung. Ups. Und normalisiere auch noch
diese Dinger hier. Das ist der normalen Einheitsvektor.
Also ich nehme die Ableitung von Phi, normalisiere die. Zunächst mal bringe sie auf 1. Dann nehme ich auch noch dieses Eta, dann normalisiere ich auch noch mal das Kreuzprodukt von zwei Vektoren, die nicht senkrecht aufeinander stehen, dann eine kleinere Norm kriegen. Also die Norm kann sich ändern, sodass ich hier nochmal normalisieren muss.
Punkt.
Phi von U und V.
Und TV entsprechend. Parametrisierung. Der Fläche F.
So, und wenn Sie das jetzt ausrechnen sollen, ne, dann steht hier, dass Sie links sich eine Parametrisierung suchen sollen, Phi, für die Fläche. Dann das Oberflächenintegral berechnen von dieser reellwertigen Funktion. Links müssen Sie also ein Phi sich suchen. Die Darstellung, also das Ergebnis, was hier rauskommt, ist von der Wahl von Phi unabhängig. Das sagt einer der Sätze, die wir hatten. Aber, naja gut, zum Rechnen muss man sie haben. Wenn Sie es rechts ausrechnen wollen, müssen Sie sich eine Kurve suchen. Also das heißt, das ist dann auch wieder unabhängig von der Kurve, aber um es zu berechnen, muss man sie halt zusammenbasteln. Beweis, Übungsaufgabe. Der ist tatsächlich gar nicht so irrsinnig schlimm, der Beweis. Man muss einfach nur Überblick behalten über diese gesamten Begriffe, die hier stehen. Und dann ist die Rechnerei, naja, machbar. Dann nochmal der kurze Hinweis, es ist wieder von der Sorte Integral über eine Ableitung über eine größere Menge. Es ist das gleiche wie das Integral über die Funktion selber am Rand der Menge. Nur dass hier halt jetzt eine kompliziertere Form von Ableitung steht. Die Rotation ist halt, ja, Ableitung, also letztlich die Senkrechte auf die Ableitung, die Rotation, diese drei. Gut. Und schließlich 10,5. Noch ein Satz, Integralsatz von Gauss. So. Der Integralsatz von Stokes macht eine Aussage, Integral über eine Fläche lässt sich über das Integral über einen Rand berechnen. Integralsatz von Gauss macht eine Aussage über Integrale über Mengen, also über, ich schreibe es mal hin. Und S aus D soll ein Standardbereich sein. Also das bedeutet wieder, dass ich das schreiben kann als Graph von Funktionen jetzt im R3, aber also, immer als jede einzelne Komponente lässt sich dann als Funktion von den zwei anderen schreiben. Also bei Festhalten jeder Komponente. Okay, dann ist das Integral über S, die gesamte Menge S, die große dreidimensionale Menge S, jetzt über die Ableitung von F. Das ist eine vernünftige Funktion. Die Divergenz von F stand da irgendwann mal. Da oben noch. Okay, das war einfach die gesamten partiellen Ableitungen nehmen, einmal und dann alles addieren. Das ist was Reellwertiges, was hier steht. Das ist also. Dieses Integral, was hier steht, ist einfach das Lebesgue-Integral über diese messbare Menge. Und das ist das gleiche wie Integral über den Rand der Menge S. Der Rand der Menge S ist jetzt eine Fläche. So, den können wir wieder mit dem Satz von Stokes berechnen. Und da nimmt man jetzt das Integral über F, die Randintegral sozusagen. Und jetzt muss ich aber wieder hier diese Variation machen, dass ich mit dem normalen Vektor Skalarprodukt bilde und dann das Oberflächenintegral nehme. Hier ist einfach richtig normales Lebesgue- oder Riemann-Integral. So, und die beiden sind jetzt nicht so gut zusammenzubringen, weil dieses Integral hier ist eine komplizierte Version, die ich aus dem F kriege. Wenn ich dieses Integral also hiermit berechnen will, für F gleich ds, habe ich ein bisschen Problem, weil, naja. Ach so, habe ich noch nicht dazu geschrieben, dass n ist jetzt, wie eben schon, die äußere Normale des äußeren normalen Vektor an die Oberfläche ist. Und Sie können sich vorstellen, das ist was Dreidimensionales jetzt. Hier war die äußere Normale Eta einfach nur Vertauschen der beiden Einträge und Vorzeichen wechseln. Hier ist die äußere Normale komplizierter, weil ich muss jetzt was im Dreidimensionalen nehmen, wieder zwei Vektoren und davon das Kreuzprodukt. Wenn man es also richtig ausschreiben will, dieses hier steht da wieder so ein Ausdruck da. Der Beweis ist, wie gesagt, machbar. Und bei Aulbach steht da zum Beispiel drin. Da sind ein paar Gleichungen, wo dann die verschiedenen Terme, die hier überall stehen, sorgfältig angeguckt werden müssen und ein bisschen umgeformt. So, und der Satz von Gauss erlaubt tatsächlich eine Verallgemeinerung. Auf Rn. Und da muss ich halt hier die entsprechenden Integrale, also hier steht wieder ein schönes Integral, die Divergenz ist allgemein im R/n definiert, das Lebesgue-Maß im R/n ist auch allgemein definiert und hier habe ich aber jetzt nicht mehr Flächen, sondern n-1 dimensionale Oberflächen sozusagen und das wird dann ein Tick komplizierter. Aber es geht von der Idee her auch noch weiter. Der Satz von Gauss wird nur komplizierter. Und jetzt wollte ich noch eine kleine Umformulierung von Gauss geben. Und feststellen also, angenommen, ich habe eine Funktion f, ja, das ist ja gerade die Divergenz von df nach dx1 bis df nach dxn. Das war ja der Gradient, der da steht. Und die Divergenz von einem Vektorfeld, das ist jetzt ein Vektorfeld n nach r/n und Divergenz von Vektorfeldern ist einfach, ist gleich d nach dx1 mal den ersten, also d Quadrat, dx1 Quadrat, f plus und so weiter. Immer die Ableitung nach der Kartenkomponente vom Karteneintrag. Also ich leite dann jeweils zweimal ab. Und das, was da steht, ist einfach die zweiten Ableitungen jeweils in die einzelnen Richtungen genommen und das alles addiert. Und das ist Ihnen vielleicht schon mal als Laplace-Operator untergekommen. Okay, das ist, braucht f reell wertig, so wie es hier steht. Und damit kann man zum Beispiel auch für den Satz von Gauss Umformulierung angeben. Ich wende jetzt dieses Stern hier an. Da hatte ich ja eigentlich eine dreidimensionale das F oder ein Vektorfeld F. So, und ich wende das jetzt an auf ein Vektorfeld F, welches sich als Gradient schreiben lässt. Und dann benutze ich das, was da oben steht und kriege daraus Integral über Delta F von x dx über s. Das ist dann ja gerade Integral über die Grad f von x. So, jetzt verwende ich diese Version, die hier steht, nur für den Gradienten. Und kriege dann raus, dass das Integral über ds Gradient f von x, n von x, do ist. Und sieht ganz anders aus, ist aber das Gleiche. Also einmal steht die Divergenz da, dann steht der Laplace-Operator. Und ja. So, das ist alles, was ich heute und in dieser Vorlesung gesagt haben wollte. Ich mache jetzt ein Dings dazu. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche.